Was ist mir persönlich wichtig, wenn es um meine Vermögenswerte geht?
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Estate Planning, der Experten-Talk. Mein Name ist Alexander Milicic und ich freue mich ganz, ganz herzlich darüber, dass ich einen der besten Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten heute im Podcast begrüßen darf. Herrn Dr. Christian Weigel, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ja, wir haben ja momentan ein spannendes Thema. Es gibt ganz, ganz viele Themen im Finanzdienstleistungsbereich, die uns ein bisschen jucken unter der Haut. Und was ist denn momentan in der Aktualität bei Ihnen so sehr oft auf dem Tisch aus Ihrem Bereich von verschiedenen Bankpartnern, Versicherungsgesellschaften oder Finanzberatern?
Also das größte regulatorische Thema ist natürlich im Moment Sustainable Finance und die ganzen Auswirkungen dieses Riesenprojekts der EU, das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Wucht auf die Branche zukommt. Es sind ja sehr viele Regulierungsvorhaben, die EU da angeht. Also die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden bis hin zur Einstufung der Produkte in 6, 7, 8 und 9 der Offenlegungsverordnung. Also eine Riesenbaustelle, sehr dicke Bretter, die da gebohrt werden. Das ist so das aktuell schwierigste Thema, das auf uns zukommt. Und dann kommen natürlich noch die Themen, die immer noch nicht abgearbeitet sind, von der MiFID II bis hin jetzt zur Regelung der Kryptoverwahrung, also dem europäischen Gesetzgeber fällt ja immer was ein. Und diese Regulierungsvorhaben, die drücken und drücken im Moment auch teilweise aufs Gemüt.
Das glaube ich Ihnen. Insbesondere das ESG-Problem ist ja momentan auch in aller Munde. Wir haben ja auch in der Presse vernommen, dass eine Ratingagentur mehrere tausend Fonds rausgeschmissen hat aus diesem Bereich, die nicht ESG-thematisch unterwegs sind. Beziehungsweise es gibt angepriesen haben, dass sie unterwegs sind, aber quasi durchs Raster fallen. Wenn solche Dinge eigentlich am Markt, ich bin kein Jurist, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, aber wenn solche Dinge am Markt quasi aufkommen und die EU solche Dinge umsetzen möchte, warum gibt es denn einfach nicht so ein quasi Musterverordnung? Also analog zur Mustersatzung, wo man etwas abarbeiten kann, laut Muster. Warum wird es einem nicht zur Verfügung gestellt und es bleibt dann quasi im Klaren für alle Marktteilnehmer, was zu tun ist?
Also das ist eine sehr gute Frage, warum das so ist. Ich glaube, die Komplexität liegt da in der Struktur der gesamten EU, dass sie hier 27 Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen müssen, beziehungsweise jetzt abzüglich Großbritannien, die ja nicht mehr dabei sind. Aber das macht die ganze Sache extrem schwierig. Sie müssen sich ja einfach mal bildlich vorstellen, wenn die Regulatoren da zusammentreten, dann sitzen 27 Aufsichtsbehörden am Tisch. Jeder hat irgendeine gute Idee, die umgesetzt werden soll. Und am Schluss muss es eine abstrakte Regelung geben, die man in 27 Mitgliedsländern anwenden kann. Und deswegen kann man sich sehr gut vorstellen, wie schwierig das ist, unterschiedlichste Facetten der unterschiedlichsten Länder wiedergespiegelt werden und letztlich Lösungen gefunden werden, die von Skandinavien bis Griechenland hier den Finanzmarkt regeln sollen. Das macht die Sache so schwierig, denn letztlich ist natürlich Europa schon noch sehr, sehr heterogen. Und da Regelungen zu finden, die auf alle Länder passen, ist schwierig. Beim Thema ESG kommt natürlich dazu, dass man hier absolutes Neuland betritt. Wir hatten ja mal eigentlich eine Neutralität der Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister. Also die Aufseher machen reine Solvenzaufsicht, heißt, sie prüfen, ist ein Institut solvent, ist also gewährleistet, dass keine Insolvenz eintritt. Das ist so der Fokus eigentlich. Sind die Unternehmen gut organisiert? Haben sie eine ordentliche Geschäftsleitung? Gibt es Policies, Organisationshandbücher und so weiter? Das ist das, was wir bis jetzt getan haben. Und jetzt haben wir einen Zeitenwechsel, denn jetzt erstmal betritt die EU Neuland und setzt eine inhaltliche Aufsicht um. Das heißt, man unterscheidet Produkte in gut und böse, nachhaltig, nicht nachhaltig. Man nimmt die Produkte inhaltlich unter die Lupe. Wer ist ökologisch, wer steht für soziale Gerechtigkeit, welche Unternehmen entsprechen Good Governance Standards. Und da kann man sich vorstellen, da sind natürlich extrem viele inhaltliche Fragen zu klären, was letztlich dazu führt, dass wir wahrscheinlich in dem gesamten Projekt über 1000 Seiten Regulierung kriegen, die das Thema regelt. Und es lässt sich halt leider nicht mit einer Mustersatzung oder einem Musterverfahren oder einem einheitlichen Dokument regeln. Man sieht es ja am Beispiel des politischen Streits um die Atomenergie und Gaswirtschaft. Kann man die ökologisch einstufen, ja oder nein? Und dann sind eben zwei mächtige Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich auf verschiedenen Seiten, haben unterschiedliche Standpunkte und dann muss man sich zu irgendeinem Kompromiss zusammenraufen. Und Kompromisse sind eben immer schwierig, einzelfallbezogen und dadurch gibt es keine klaren, eindeutigen Muster.
Vielen Dank. Das ist wirklich doch schon sehr, sehr irrsinnig, was da abgeht. Und ich bin gespannt, in wie vielen Jahren das überhaupt umgesetzt wird. Also ich bin da sehr skeptisch. Und kommt auch gleich zu meinem nächsten Thema, denn auch das hat mit der EU zu tun, quasi das anstehende Provisionsverbot, wovor sich viele Vermittler und Vermittlerinnen vielleicht fürchten am Markt. Wobei ich bin aufgewachsen quasi als abhängiger Vertriebsmitarbeiter einer großen Vertriebsgesellschaft, habe mich dann zum Mehrfachagenten weiterentwickelt und war dann irgendwann mal ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler. Heute bin ich ein Honorarberater im Estate Planning. Das heißt, ich habe alle Facetten mitgemacht, die man so am Markt mitmachen kann. Für mich gibt es auch kein Gut und Böse, sondern es gibt eigentlich für mich nur schlechte Beratung oder gute Beratung. Glauben Sie, dass die Provisionsberatung kommt unter auch dem Begriff des Eingriffs in die Berufs- und Gewerbefreiheit? Denn der Kunde an sich hat ja heute schon die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu einem gebundenen Vermittler, ich gehe zu einem Versicherungsmakler oder ich gehe zu einem der wenigen Honorarberater, die es auch gibt. Momentan glaube ich so an die 300 Stück. Ich müsste nochmal reinschauen im Vermittlerregister, aber viele sind es nicht. Er hat ja die Auswahl. Warum müssen wir permanent quasi mit einem gewissen Verbot kommen, um zu sagen, das geht so nicht mehr? Denn die Existenz von vielen Finanzdienstleistern und Kolleginnen und Kollegen am Markt wäre sicherlich sehr stark belastet oder werden wahrscheinlich vom Markt gehen müssen.
Also vielen Dank für die Frage. Das Thema Provisionsverbot beschäftigt uns ja jetzt seit über 15 Jahren. Ein Dauerbrenner, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Meine persönliche Meinung ist die, man hat eigentlich mit der MiFID II schon einen sehr schönen und ausgewogenen Kompromiss gefunden. Es gibt zwei Alternativen. Man kann sich an einen Honorarberater wenden, der darf keine Provisionen nehmen. Oder man kann sich zu einem Berater begeben, der noch Provisionen nimmt und der muss die Provision aber offenlegen. Ja. Und dann kann doch jeder Bürger selber entscheiden. Wichtig ist doch Transparenz. Der Anleger soll wissen, wer an ihm wie viel verdient. Das ist vollkommen legitim und auch in Ordnung. Deswegen finde ich, dass die Offenlegung der Provisionen, wie sie durch die MiFID II und die Versicherungsvermittlerrichtlinie kam, doch vollkommen ausreichend ist, dann sieht ja der Kunde, was sein Berater verdient und dann kann er daraus seine Konsequenzen ziehen. Wenn ihm die Provisionen zu hoch sind, dann kann er sich ja an einen Honoraranlageberater wenden. Und dieses Ziel mal, diese Honorarberatung, unabhängige Anlageberatung als quasi Prime-Segment im Vertrieb zu verankern und zu implementieren, da muss man doch sagen, das ist gescheitert. Sie hatten die Zahl erwähnt, die Honoraranlageberater sind relativ wenige. Es gibt auch relativ wenig große Institute, die sich das Thema Honoraranlageberatung auf die Fahne geschrieben haben. Also der Markt hat einfach anders entschieden. Es wird nicht angenommen. Und man muss halt vielleicht auch mal die Realität zur Kenntnis nehmen. Die Menschen wollen keine, die allermeisten Anleger wollen keine Honorarsätze bezahlen. Also wenn jetzt eine Bank zur Honorarberatung ruft und ruft dann eben einen Stundensatz für die Beratung auf, dann bleiben die Beratungsräume leer. Die Leute wollen es nicht akzeptieren, das Modell wird nicht angenommen. letztlich muss man leider wohl so sagen, ein Rohrkrepierer in der Regulierung. Also diese große Annahme, dass doch für den Kunden es ein entscheidendes Kriterium sei, ob ein Berater durch Provisionen vergütet wird oder nicht, oder ob er ein Honorarberater ist, das stimmt einfach nicht. Für die Kunden kommt es in der Tat, wie Sie richtig sagen, darauf an, kriegt er eine gute Beratung, kriegt er eine schlechte Beratung, nimmt sich jemand Zeit für ihn, erfasst jemand die Situation des Kunden, geht er auf den Kunden ein. Und die Menschen haben doch ein sehr gutes Gefühl, von wem sie ernst genommen werden, wer sich Zeit nimmt, von wem sie eine gute Beratung bekommen. Und das ist doch das Entscheidende, die Qualität der Beratung zu erhöhen. Und wenn man dann transparent dem Kunden macht, ob er selber jetzt bezahlen muss durch ein Honorar oder ob es durch Provisionen bezahlt wird, dann ist doch alle Anforderungen Genüge getan. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass man hier nochmal einen Schritt weitergeht. Ob die EU das jetzt tut, ob jetzt das Provisionsverbot kommt, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das wird ja im Moment in der Kommission behandelt wie so eine geheime Kommandosache. Also wir warten alle ganz gespannt auf Anfang April. Da soll ja dann die Kleinanlegerstrategie der EU vorgestellt werden. Und dann werden wir es wissen, wo die Reise hingeht.
Es gibt aber auch Auswertungen aus Großbritannien oder auch aus den Niederlanden, in denen es eindeutig auch bewiesen ist, dass es die Qualität der Beratung eben nicht besser ist durch Honorar. Und was viel schlimmer ist, für den Normalkunden ist es quasi rückläufig. Rückläufig, weil sie sich die Beratung nicht mehr leisten können. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Fehler in dem ganzen Denken. Und gut, wir haben ja hier in Deutschland auch das Besondere, ich sag mal, mit den Verbraucherschützern und vielleicht auch gemeinnützigen Vereinen, die den Verbraucherschutz vertreten, dass die natürlich im Einzelnen und auch durch verschiedene Tests dann natürlich manchmal auch die ein oder andere Falschberatung oder schlechte Beratung hochstilisieren. Aber im Großen und Ganzen muss ich feststellen, der Markt hat sich ja auch viel durch die Qualitätsoffensive, durch die Fortbildungsoffensive, auch der Anbieter selbst, also auch die großen Vertriebe. Ich meine, ich habe Ihnen gesagt, ich bin Ende der 90er Jahre in den Markt rein. Was war da alles unterwegs von den großen Vertrieben? Und da war wirklich viel verbrannte Erde. Das kann ich heute nicht mehr teilen. Also es gibt schon eine Verantwortung der Beraterinnen und Berater um das Wohl des Endkunden. Aber natürlich gibt es auch immer hin und wieder schwarze Schafe, aber die gibt es überall. Und ja, dann gehen wir auch gleich zum nächsten Thema.
Und ja, und wenn ich da vielleicht nur noch kurz was ergänzen darf, die schwarzen Schafe gibt es ja auch in der Honorarberatung.
Richtig.
Also mir sind auch Fälle bekannt, wo den Leuten dann in den Dokumenten unglaublich hohe Honorare untergejubelt werden. Und die sind dann teilweise deutlich höher als das, was an Provisionen bezahlt wird. Da ist auch nicht alles schön, was man sieht.
Korrekt, es gibt da auch eine große Bank, die auch in einem gewissen Skandal verwickelt war mit einem gewissen Kickback-Modell. Also nochmal, da sind wir uns einig und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen das auch. Es ist nicht entweder oder, sondern man muss das sowohl als auch sehen. Und wenn ich eine gute Beratung habe und sie bringt mich langfristig an das Ziel, meine Wünsche zu realisieren, sei es die Unterdeckung der Rente zu finanzieren, BU-Lücken zu schließen, dann hat man wirklich in Deutschland eine unglaubliche Vielfalt und Auswahl von Beratern und Angeboten, dass man sich das wirklich aussuchen kann. Mir persönlich geht es nur, ich muss so sagen, ziemlich auf den Geist, wenn permanent durch die Zeitungen quasi immer mal wieder etwas durchs Dorf getrieben wird.
So ist
und finde ich nicht okay.
So ist es. Also letztlich ist doch die Provisionsberatung und die Honorarberatung sind zwei verschiedene Geschäftsmodelle und das Bashing des einen bringt dem anderen nichts und umgekehrt. Wichtig ist Transparenz und die Transparenz, finde ich, haben wir inzwischen ganz gut gewährleistet. Aber nichtsdestotrotz, lassen wir uns überraschen, was die EU-Kommission daraus macht. Und dann werden wir sehen, wie die Welt weitergeht.
Genau. Weitere Herausforderungen für Vermögensverwalter und oder Finanzdienstleister, sehen Sie die außer dem ESG-Problematik oder Provisionsverbot? Gibt es noch etwas, was auf quasi unsere Kolleginnen und Kollegen und auch Vermögensverwalter zukommt? Größere Haftungsproblematiken, größere Dokumentationen. Muss man sich noch Gedanken machen in anderen Bereichen? wo etwas auf einen zukommen könnte? Ist da was im Plan?
Also, wie gesagt, die EU-Kommission legt jetzt im zweiten Quartal wahrscheinlich die Kleinanlegerstrategie vor. Und da wird bestimmt einiges drin sein, was regulatorisch neu kommt. Die EU stört sich so an ein paar Dingen, zum Beispiel an der Kostenoffenlegung, die soll einfacher und klarer werden. Wir werden wahrscheinlich etwas mehr Transparenzanforderungen bekommen. Und wenn wir das Thema Haftung ansprechen, sind natürlich immer die ganzen Skandale ein Thema, wie jetzt zum Beispiel der Wirecard-Skandal. Das dauert ja sehr lang, bis die Rechtsprechung dann sich des Themas annimmt und das, so ein Skandal dann mal durch Urteile abgearbeitet ist. Also da sind immer noch Herausforderungen. Wir kriegen jetzt eine große Regulierung zu den Kryptowerten. Es wird quasi die MiFID für die Kryptowerte kommen, also die ganzen Bitcoins, Ethers und diese ganzen Digitalwährungen werden neu reguliert. Da ist die Regulierung schon verabschiedet, soll dann im übernächsten Jahr greifen. Also auch hier wird sehr viel reguliert und verbessert und eingegriffen. Also ständig neue Herausforderungen und was eben in Deutschland immer über uns schwebt als Damoklesschwert, ist natürlich die Abschaffung der Ausnahmeregel des 34F. Wir wissen nicht, wann diese Ausnahme endet. Die kann auch mit der MiFID III enden. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die über dem freien Vertrieb in Deutschland schwebt.
Treibt man dann den freien Berater quasi in die Vermögensverwaltung, in Angebote einer Dienstleistung, die man nur noch vermittelt und nicht mehr quasi aktiv was anderes vermittelt? Okay.
Ja, so wird es sein. So wird
Okay.
es sein.
Gut. Ja, das nächste Thema zu den verschiedenen Kundengenerationen, in denen ich mich auch bewege, das ist das Best-Ager-Klientel. Wir haben ja momentan eine unglaubliche Welle in den nächsten Jahren, die auf uns zukommt. Ich habe 1998 schon bei der Dresdner Bank von einem Bankkaufmann in einem Vortrag gehört, sie stehen vor der Generation der Erben. Das war 1998. Als ich 2009 meinen Masterstudiengang in Freiburg belegt habe, habe ich mich erinnert, was hat sich denn getan bis 2009? Eigentlich nicht viel. 10 Jahre weiter, 2019, 18, 17, habe ich ein Konzept entwickelt, um eben diese Kunden abzuholen und auch anzusprechen. Es hat sich immer noch nicht viel getan. Für mich eigentlich unbegreiflich, weil diese Welle, wir sprechen hier von mehreren Billionen Euro, die jetzt übertragen werden müssen auf die nächste Generation. Wir haben momentan ein Gesamtvermögen, 10 Billionen Sicht und Aktien und so weiter und Immobilienvermögen von 14 Billionen geschätzt, insgesamt von 24 Billionen Euro. Die müssen halt in den nächsten Jahren übertragen werden und zwar so effektiv, dass eben die nächste Generation damit auch ordentlich und ich sag mal verantwortungsvoll umgeht. Das Problem ist ja folgendermaßen nach dem Zweiten Weltkrieg, erste Generation baut auf, das Sprichwort kennen Sie, zweite Generation verwaltet und die dritte Generation, ja, ich möchte nicht sagen, dass es verspielt, aber hat eben nicht den Druck, das aufrechtzuerhalten. Wie sehen Sie das eigentlich persönlich? Folgen Sie eigentlich auch so ein bisschen diesem Credo mit den drei Generationen? Oder ist es einfach jetzt unsere Verantwortung, auch als freie Berater, zu sagen, wir müssen das richtig und gut machen in der Vermögensnachfolgeplanung und oder auch Unternehmensnachfolgeplanung, wobei wir ja natürlich heutzutage auch das Demografieproblem haben. Ich konnte das nicht glauben vor 15 Jahren, dass mir gesagt wurde, sie werden viele Menschen haben, die sind kinderlos. Das deckt sich jetzt eindeutig. Immer mehr Menschen kommen, die kinderlos sind, die nicht wissen, wohin mit dem Vermögen. Und die nicht wissen, wer das Unternehmen übernimmt oder die Nachfolge übernimmt. Teilweise haben sie Kinder, die wollen gar nicht die Nachfolge übernehmen, weil sie das nicht möchten. Oder man hat Kinder und traut es ihnen gar nicht zu und möchte ihnen gar nicht die Verantwortung geben, weil man denkt, sie schaffen es nicht. Sehen Sie hier ein quasi großes Problem auf uns zukommen, dass die Vermögenswerte in den nächsten Generationen vielleicht nicht mehr so sein werden, wie jetzt in den letzten Jahren aufgebaut?
Das ist natürlich eine große Frage und die kann ich ja jetzt nur aus meiner laienhaften Brille beurteilen. Sie kennen natürlich den Vertrieb und die Kunden besser als ich. Aber die Beobachtung, die wir machen, ist in der Tat schon ein Generationenwechsel und ein ganz anderes Herangehen an dieses Thema Geld und Vermögen, als wir es vor 25 Jahren noch gesehen haben. Dieses klassische Private Banking war ja früher wie so eine Art Geheimwissenschaft. Man wurde von der Privatbank in ein Separé gebeten, in teure Ledersessel gesetzt und dann wurde erstmal Kaffee und Cognac gereicht und dann wurde das wie so eine Geheimwissenschaft zelebriert. Das hat sich komplett geändert. Also wir haben deutlich mehr Transparenz im Markt. Die junge Generation geht das Thema anders an. Sie informiert sich übers Internet. Die Jungen wollen finanzielle Lösungen, die mit dem Smartphone gesteuert werden können, wollen täglich informiert sein, wollen Transparenz, informieren sich bei den Fintechs. Scalable hat ja hier zum Beispiel eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben. Einfach in dem neuen Umgang mit Vermögensverwaltung, mit Estateplanung, mit Asset Management deutlich mehr Transparenz gezeigt. Welcher Vermögensverwalter hat denn früher seine Depots und seine Asset Management Strategien offengelegt? Das wurde ja alles geheim gehalten. Also da haben, sehen wir ein deutlich anderes Herangehen. Viel schwieriger ist es deswegen eben auch an diese Generation heranzukommen. Da werden wir Älteren auch unserer Verantwortung nicht so recht gerecht. Wir müssten natürlich die jüngere Generation viel mehr hinführen, viel mehr schulen. Liegt aber vielleicht auch an einem persönlichen Thema. Wer setzt sich denn schon gern damit auseinander? Was passiert nach mir? Wir sehen das hier bei unseren Mandanten. Wer macht sich schon an das Thema Testamente? Wer macht sich schon an das Thema Vermögens? Vorsorge, Vorsorgevollmacht und so weiter. Das sind ja Themen, die schiebt man, schiebt man, schiebt man, mit denen will man sich nicht auseinandersetzen. Uns bleibt aber gar nichts anderes übrig, als uns diesen Themen zu stellen, weil, wie Sie richtig sagen, die Vermögenswerte werden immer höher. Schon allein, wenn Sie heute eine Immobilie vererben, sind Sie im sechs-, siebenstelligen Vermögensbereich und müssen sich natürlich Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Genauso natürlich, wie gehe ich mit meinem Wertpapier, mit meinem Depot, mit meiner Vermögensverwaltung um? So alte Weisheiten wie Hälfte Aktien, Hälfte Anleihen, die stimmen ja alle nicht mehr. Es gibt neue Finanzprodukte und es heißt natürlich, dass man sich sehr viel intensiver mit dem Thema auseinandersetzen muss. Was wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückführt, wir brauchen professionelle Beratung, wir brauchen flächendeckende Beratung, denn es kann ja nicht sein, dass nur noch Leute, die über ein deutlich siebenstelliges Vermögen verfügen und zur Deutschen Bank gehen, eine ordentliche Beratung kriegen und der Rest allein im Regen stehen gelassen wird. Das kann nicht der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Thema sein.
Das sehe ich genauso. Und wir brauchen vor allem auch mehr Netzwerkberatung, denn in unserem Bereich sehen wir es ganz deutlich. Wir als Estate Planner sind quasi der Moderator. Wir machen ja keine Rechtsberatung, das machen Sie. Wir machen keine Steuerberatung, sondern wir wecken einen Bedarf. Zum Beispiel durch ein banales Beispiel: Probesterben, machen Sie die Augen zu. Was wäre, wenn morgen? Und versuchen einfach, den Menschen damit zu konfrontieren, etwas zu tun, nachzudenken: Habe ich etwas getan? Und dabei geht es nicht immer nur darum, eventuell Steuern zu sparen, wenn ich Vermögen übertrage oder es rechtzeitig übertrage. Es geht einfach darum, dass die Handlungsfähigkeit der Hinterbliebenen einfach gewährleistet ist, dass Löhne weiter bezahlt werden können im Unternehmen, dass man Nachfolger hat. Und genau das ist ein Riesenproblem. Testamente auch. Auch wenn Sie ein Testament gemacht haben, dann fragt man natürlich auch, wann haben Sie es gemacht? Und wenn es schon sehr, sehr alt ist, dann wissen Sie es selber. Das sollte man dann auch nochmal überprüfen. Also all die Themen spielen eine große Rolle. Ich bin immer wieder erschrocken. Und auch da stimmt die Statistik, dass eben quasi ganz wenige Menschen nur ein richtiges formuliertes Testament haben. Ein richtiges. Es haben viele ein Testament gemacht, das aber teilweise vom Formaljuristen nicht passt oder auch vom Willen nicht passt und so weiter und so fort. Und da haben wir noch viel Aufklärungsarbeit. Aber da müssen wir auch mehr im Netzwerk denken. Denn ich habe von Kolleginnen und Kollegen einfach gehört, dass sie einfach Berührungsängste haben zu Kolleginnen und Kollegen von ihnen. Und einfach dieses, wie soll ich sagen, wir sind ein Team. Verstehen Sie? Also ich bringe das Mandat. Wir wollen das jetzt komplett beraten. Wir machen die Vermögensstrukturierung. Sie machen das Juristische. Das ist manchmal am Markt eben nicht möglich. Vielleicht auch nicht gewollt, weil man immer noch ja, ich möchte nicht sagen, ich sag's mal anders. Rechtsanwälte sind schon teamfähig. Ich möchte jetzt nicht ein Bashing machen, aber bei Steuerberatern sehe ich manchmal doch eine gewisse Arroganz gegenüber den Finanzdienstleistern, weil sie natürlich ein Examiner hinter sich haben und dann ich erst neulich mir selber persönlich anhören musste, da kommen die Vermögensberater um die Ecke und sprechen über Stiftung. Allein schon dieser Wortlaut, ja, von einer Steuerberaterin, die sicherlich nicht die Expertise hat in Stiftung, wie ich sie habe, finde ich einfach schade. Wir sollten halt hier gemeinsam quasi diese Vermögenswerte, Lebenswerte, Lebenswerke einfach schützen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Letztlich ist es eine interdisziplinäre Herausforderung und wahrscheinlich müssen in diesen Themen mehrere an einen Tisch. Sie hatten es erwähnt, der Steuerberater, den wird man sicher brauchen, weil man Steuer-Know-how braucht. Man braucht einen professionellen Anlageberater, der sich mit den Assetklassen des Kunden auskennt, vielleicht sogar mehrere, je nachdem, welche Assetklassen der Kunde alle hat. Man braucht wahrscheinlich juristischen Beistand. Denn die Vermögenswerte, die ja heutzutage übergeben werden, sind deutlich höher und deutlich komplexer. Früher haben die Leute ein Häuschen vererbt, und heutzutage werden ja komplexe Strukturen vererbt. Heutzutage wird eine Asset Allocation vererbt. Und man kann nicht erwarten, dass der Erbe damit sich automatisch zurechtfindet und auskennt, dass er steuerlich sich auskennt, was zu tun ist. Also hier ist bei der Nachfolgeplanung sehr viel mehr Professionalität an den Tag zu legen, als die, die wir jetzt an den Tag legen. Und jetzt gerade die Einführung oder die Änderung der Grundsteuer ist ein schönes Beispiel. Bis zum Jahresende haben die Leute den Notaren die Tür eingerannt und wollten noch schnell übertragen, nur steuerlich getrieben, ohne sich oft Gedanken zu machen, was heißt es eigentlich für die Familie, was bedeutet es insgesamt für wirtschaftliche Auswirkungen und eben leider ohne es ganzheitlich zu betrachten.
Genau, diese Erfahrung haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch gemacht. Da wurde man von wirklich Menschen angerufen, die man gar nicht kennt. Auch nicht aus dem Empfehlungskreis, sondern die haben halt was gegoogelt und haben dann jemanden gesehen und wollten dringend noch einen Notartermin. Aber auch das ist dann nicht die Lösung. Also Sie müssen wirklich erstmal den Bedarf checken. Sie müssen quasi den Status quo erstmal ermitteln. Und dann sieht man alles Weitere. Schön. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage wegen den Vermögensverwaltungen oder Vermögensverwaltungsgesellschaften, die nicht so Art, also ich sag mal, die steuerlichen Konsequenzen manchmal nicht so sich anschauen und vielleicht auch die Lösungen durch, ich sag mal, es ist keine Gesellschaftsform, aber ich nenne es mal einer Gesellschaftsform eines Policenmantels und hier rein die Vermögensverwaltung strukturieren. Warum das noch nicht so angenommen wird am Markt, wundert mich doch sehr, denn der Kunde hat massive Vorteile und der Vermögensverwalter hat quasi nur einen gegenüber, einen institutionellen, das ist quasi dann der Anbieter dieser Police und alle sind happy. Haben Sie da vielleicht eine Idee? Weil Estate Planning über Versicherungsmantel zu strukturieren, ist ideal. Das wissen Sie, Sie können mehrere Versicherungsnehmer, versicherte Personen, Sie können alle 10 Jahre, Sie können Nießbrauch belegen, Sie können eine Prämiengemeinschaft machen, bis hin zur Stiftungspolice, auch von Todeswegen. Ganz, 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 ganz viele Strategien. Für mich unerklärlich, warum der eine oder andere Vermögensverwalter das nicht im Portfolio hat und sich damit auch nicht beschäftigt.
Ganz kann ich Ihnen das auch nicht erklären, warum hier diese Abrundung der Assetklassen und auch der Rechtsformen zu wenig gelingt. In der Tat bietet natürlich die Versicherungslösung steuerlich ganz erhebliche Vorteile. Man muss eigentlich, wenn man größeres Vermögen hat, eine Gegenüberstellung machen. Wie sind die steuerlichen Auswirkungen eines ganz normalen Portfolios? Wie sind die steuerlichen Auswirkungen, wenn das Vermögen in einer Immobilie ist? Und wie sind die steuerlichen Auswirkungen, wenn ich einen Versicherungsmantel wähle? Es sind eben drei komplett unterschiedliche Besteuerungen. Also ich habe einfach einmal meine ganz normale Einkommensversteuerung, wenn ich halt nichts mache. Ich habe Abgeltungssteuer, wertpapierlastig anlege und ich habe eben die Versicherungssteuer, wenn ich mein Vermögen in einen Versicherungsmantel gebe. Und das muss man sich durchrechnen. Eigentlich gehört es zu einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung dazu, dass man hier eine Gegenüberstellung macht. Und dann kann man dem Kunden auch die bestmögliche Beratung angedeihen lassen. Es ist natürlich immer ein gewisser Aufwand. Es lohnt sich wahrscheinlich erst ab einer bestimmten Größenordnung. Aber ab bestimmten Größenordnungen gehört es dazu. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt ein wenig darin, dass natürlich Versicherungen in Deutschland anders vermarktet werden. Also wenn man jetzt hier die klassische Werbung von Versicherungsunternehmen sieht und liest, dann denkt man nicht automatisch an Vermögensanlage. Denn bei der Werbung für Versicherungen wird in der Regel eben Sicherheit verkauft, Absicherung von Todesfällen, unerwarteten Ereignissen, aber an die normale Vermögensverwaltung denken natürlich die wenigsten, wenn sie an Versicherungen denken.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Weigel. Das war sehr ausführlich. Man sieht Ihre Kernkompetenz und ich freue mich, dass wir Sie gewinnen können für diesen Podcast. Vielleicht ist auch dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin draußen ein Licht aufgegangen zu dem einen oder anderen Thema. Ich würde mich freuen, wenn auch über Ihr Feedback, über Ihre Kritik gerne direkt entweder per Mail oder über Social-Media-Kanälen. Wir stehen gerne für Sie bereit. Sollten Sie noch Rückfragen haben, können Sie die gerne auch stellen. Die würden Ihnen dann im Nachgang beantworten. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Wie kann ich individuelle Lebenswerte schaffen und nachhaltig schützen? Und vor allen Dingen, sollte eine sinnvolle Vermögensplanung nicht meine ganz eigene, unverwechselbare Signatur tragen?